الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرًا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب طال وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد. وموضوع اللقاء إخوة الإيمان والإسلام عنوانه تحويل القبلة من دلائل النبوة. موضوعنا عنوانه تحويل القبلة من دلائل النبوة. فأقول وبالله التوفيق، ومنه يستمد العون جل في علاه. شاء الله عز وجل أن تكون الحياة الدنيا دار اختبار وابتلاء وامتحان كي يتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والمحق من المبطل. قال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آيات بينات على مائدة سورة العنكبوت. هذه السورة التي تتحدث عن الفتن وعن تشعبها وعن تشابكها، بدأت السورة ببيان هذه السنة الربانية والحكمة الإلهية التي لا تتغير ولا تتبدل، إنها سنة الابتلاء، سنة الابتلاء. لماذا؟ كي يتميز الصادق من الكاذب. فربنا جل جلاله يبتلي عباده تارة بالسراء وتارة بالضراء. يبتليهم بالسراء ليستخرج عبادة تسمى عبادة الشكر، ويبتليهم بالضراء ليستخرج عبادة تسمى عبادة الصبر. الصادق تكشفه المحن، وكذلك الكاذب. فالصادق إذا ابتلي بالسراء كان لله شاكرا، وإذا ابتلي بالضراء كان لله صابرا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يعلم أن بين المحنة والمحنة تنبت المنحة، وبين المضرة والمضرة تنبت المسرة، وبين الصخر والصخر ينبت الزهر، وبين العسر والعسر ينبت اليسر. سبحان من قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين. هذا هو المؤمن، يعلم حقيقة الحياة الدنيا وأنها ليست بدار إقامة. هذه الدار تتلخص في كلمات ثلاث تغر تضر تمر. هذه هي حياتنا الدنيا، ليست بحياة حقيقية. الحياة حقا تبدأ من بعد الممات. اقرأوا القرآن بتدبر، على مائدة سورة الفجر بعد أن تحدثت الآيات عن هذه السنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، لا في هذا تكريم ولا في هذا إهانة، بل هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. وبعد هذه السنة بآيات يتحدث عن حال العبد يوم العرض على خالق السماء والأرض، يقول العبد يا ليتني قدمت لحياتي، قدمت لحياتي. إذن الحياة ليست هنا، حياتك بعد الممات، حياتك بعد الموت، حياتك بعد أن يخرج السر الإلهي وهو الروح. عندها لا ينفع ندم نادم، لأن دار العمل قد انفضت والآن أنت في دار الحساب. فالحياة ليست هنا، فالمؤمن أمام رياح الشبهات وأمام رياح الشهوات يثبت على إيمانه، فبالإيمان وبالعلم النافع يثبت أمام كل شبهة، فإذا به ينجو من ظلامها الحالك، وبتقواه لربه ينجو من رياح الشهوة فلا يقع في معاصي الله رب العالمين، ولا يعطل أحكام الله رب العالمين. ثبات عنده صدق بإيمانه بخلاف الكاذب. إذا ابتلاه الله بالسراء كانت آفته الحرص، وكانت آفته المنع، وكانت آفته الشح والإكثار، وإذا ابتلي بالضراء كانت آفته اليأس والقنوط من رحمة الله رب العالمين، فيلوم ربه ويعاتب خالقه ويتهم الله جل في علاه. هذا هو الكاذب عياذا بك اللهم. إذن هي سنة لا تتغير ولا تتبدل، وعلى مائدة هذا الشهر شهر شعبان تعرض الرعيل الأول من أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وعلى رأسهم خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لنوع من هذا الابتلاء، ابتلاء التمحيص. محص الله عز وجل الأمة في عهد النبي، بل ابتلى البشرية جمعاء في عهد النبي بقضية هامة هي قضية القبلة. فعندما فرضت الصلوات الخمس في ليلة المعراج أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يتوجه إلى بيت المقدس بداية. المعراج كان في العام العاشر من بعثة النبي محمد، والنبي هاجر في العام الثالث عشر، إذن ثلاث سنين أو قريب منها، والنبي يتوجه في مكة تجاه بيت المقدس في الصلوات الخمس. عندما كان في مكة كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين القبلتين، لأن بيت المقدس في الشمال ومكة في الجنوب، فمن اليسير على نبينا أن يجمع بين القبلتين، فكان يتوجه إلى بيت الله الحرام مستقبلا بيت المقدس. وشاء الله تعالى أن ينتقل نبينا من مكة مهاجرا، والمدينة في الشمال من جهة مكة، إذن أصبح من العسير أن يجمع النبي بين القبلتين، فتوجه إلى بيت المقدس فقط على مدار 16 أو 17 شهرا كما جاء في الصحيح من حديث أنس، لكن قلب النبي يميل إلى ماذا؟ إلى بيت الله الحرام. فشاء الله تعالى أن يبتلي البشرية في عهد النبي بهذا الحدث العظيم الجلل، تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بعد 17 شهرا في المدينة، والنبي ومعه المؤمنون يتوجهون صوب بيت المقدس وقلب النبي يميل إلى بيت الله الحرام، إذا بالرب جل في علاه يبتلي جميع الطوائف في زمن النبوة بهذا الحدث الجلل. ابتلى المؤمنين فقالوا سمعنا وأطعنا، ابتلى أهل الكتاب بطوائفهم الثلاث، بني النضير، بني قينقاع، بني قريظة، الذين قالوا ترك قبلة الأنبياء من قبل، إذن هو ليس على الحق. ابتلى الله عز وجل المنافقين الذين قالوا إن محمدا لا يدري أين يتوجه، إلى بيت المقدس أم إلى بيت الله الحرام، إذن هو ليس بنبي. ابتلى الله المشركين في مكة الذين قالوا عاد إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا ويعبد أصنامنا. يا له من ابتلاء شديد. بل الأعجب يا إخوة أن ربنا عز وجل قبل أن يحدث التغيير أعلم نبيه بما سوف يكون، الله أكبر، لإثبات أنه رسول حق وصدق. فهذه من دلائل النبوة، أن أعلمه الله بالغيب قبل أن يحدث. اقرأوا سورة البقرة، يقول عز من قائل سيقول السفهاء من الناس، هذا في المستقبل يا رسول الله، عندما نأمرك بتحويل القبلة إلى بيت الله الحرام سيحدث هذا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آيات بينات تثبت أن محمدا نبي حق وصدق، لأن هذا من الغيب أعلم الله به نبيه. وهل النبي يعلم الغيب؟ مسألة هامة عقدية. نقول إن الغيب ينقسم إلى قسمين، غيب مطلق لا يعلمه إلا الله رب العالمين، يتمثل في الغيبيات الخمس المذكورة في خاتمة سورة لقمان في قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الغيبيات الخمس لا يعلمها أحد إلا الله. وهناك الغيب النسبي يكشفه الله عز وجل لأنبيائه ورسله لإثبات صدقهم. اقرأوا قوله تعالى في خاتمة سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. من ذلك ما قصه علينا النبي من إثبات عذاب القبر في حديث ابن عباس، مر النبي بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أو كما أخبر النبي الأمين وعذاب القبر غيب أعلمه الله لنبيه، فهذا من الغيب النسبي لإثبات صدق النبي. النبي أخبرنا بفتن آخر الزمان وأحداث آخر الزمان وأشراط الساعة في آخر الزمان، وهذا من الغيب الذي كشفه الله لنبيه لإثبات صدقه. النبي حدثنا عن الجنة وما فيها من نعيم، وحدثنا عن النار وما فيها من عذاب أليم، وهذا من الغيب الذي كشفه الله لنبيه لإثبات صدق النبي. ومن ذلك الغيب النسبي إعلام النبي بأمر تغيير القبلة وما سيحدث من سفهاء الناس، فلما كان ما كان وأمر الله نبيه بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فاستجاب النبي واستجاب المؤمنون، لدرجة أنه كما جاء في الصحيح صلى النبي العصر وقد تحولت القبلة فاستقبل بيت الله الحرام، فإذا برجل صلى خلف رسول الله من أصحاب النبي خرج من صلاة العصر فمر على قوم يصلون العصر تجاه بيت المقدس فقال لهم إني صليت خلف رسول الله وقد تغيرت القبلة إلى بيت الله الحرام، وكانوا في الركعة الثانية تجاه بيت المقدس، فإذا بإمامهم بمجرد أن يسمع البشير يتجه في صلاته إلى بيت الله الحرام ويدور حوله من يصلون إلى بيت الله الحرام، فأكملوا الركعتين إلى بيت الله الحرام فسمي المسجد مسجد القبلتين، صلاة واحدة نصفها تجاه بيت المقدس ونصفها تجاه بيت الله الحرام. يا لها من استجابة، وقالوا سمعنا وأطعنا. إذا جاء الأمر عن الله أو عن رسول الله فليس للمؤمن خيارة، بل ينفذ الأمر لأن الآمر هو الله ولأن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فكانت هذه المسألة الإيمانية العظيمة إثباتا لصدق نبينا ودليلا على نبوته، فيا لها من آية تعلمنا السمع والطاعة، تبين منزلتنا عند ربنا، تبين لنا قدر نبينا، توضح لنا أن صراعنا مع أعدائنا ليس صراع جهل بل صراع عداء، فهم يعلمون أن النبي حق ويعلمون أن القرآن حق ويعلمون أن الإسلام حق، لكن إنه الحقد. صراعنا معهم صراع عداء وليس صراع جهل. يا أمة الإسلام، إخوة الإيمان والإسلام، جئناكم من مدينة بعيدة تعرفونها وقد جئناكم من قبل، من الله عز وجل علينا فأقمنا بيتا لله رب العالمين، مركزا إسلاميا على مساحة 2000 متر تم الشراء منذ 3 سنوات، ثم بدأنا مرحلة البناء والإنشاءات وتعصرنا مع الشركات التي اشترطت الدولة أن تقوم الشركات بتلك الإنشاءات تعصرنا تعصرا شديدا وطفنا جميع البلاد والمدن، نجمع التبرعات صدقة جارية لك ولأولادك من بعدك، بيت لله ينشأ. تعجبت منذ أيام كنيسة بباريس احترقت، ففتحوا الباب للتبرعات، في أول يوم جمعوا 310 مليون يورو، بعد أسبوع وصل إلى 800 مليون يورو. أين المسلمون؟ هذا هو السؤال. أين المسلمون؟ مساجدنا تغلق لأننا لا نستطيع النفقة على المسجد، مساجدنا لا تقام لأننا لا نستطيع أن نقوم بمساجدنا. يا مسلمون، أما آن أن نعود إلى ربنا؟ بيت لله يبنى في أرض غربية على مساحة 2000 متر من طابقين بكل المنافع، تقام فيه السنة ويقام فيه المنهج، وما جئتكم والله إلا دلالا على الخير، لقول نبينا الدال على الخير كفاعله. فأروا ربكم من أنفسكم خيرا. نحن في حاجة ماسة ل200 ألف يورو فقط. قلت لأخي أنس قبل الجمعة، أنا جئت لأجمع من عندكم 200 ألف يورو. ضحك. قلت اضحك اضحك، جئنا دلالين على الخير، فما علينا إلا البلاغ، ولعله أن يكون من بيننا رجل بأمة يقوم بالأمر، يقوم به لله رب العالمين، يكون له صدقة جارية، وأقام بيتا في أرض غربية يوحد فيه رب البرية. إذا ركع فيه راكع في ميزانك، إذا سجد فيه ساجد في ميزانك، إذا ذكر فيه ذاكر في ميزانك، إذا تعلم فيه طفل في ميزانك، إذا درس فيه أمر في ميزانك. فبادر أخي بارك الله فيك، فالأمر الآن عرضته عليك، وسوف أكون يوم العرض على خالق السماء والأرض مخبرا لك بما ذكرتك به في هذه الحياة الدنيا. إضافة إلى ذلك، جئناكم لنمكث معكم على مدار أيام 3، هناك دورة علمية في حق المسلم على أخيه المسلم في الدول الغربية، من الأهمية في مكان، ودور المسجد في الغرب في توحيد المسلمين من الأهمية في مكان، إضافة لدورة علمية للأطفال، فقوموا بتسجيل أبنائكم. الدورة عنوانها التربية الإيمانية على مائدة القرآن والسنة لأبنائنا الصغار. فالبدار البدار، القول ما قلت، فإن يكن صوابا فمن الله وحده، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
السلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لي بديش فسر das Thema, was wir heute mit euch ansprechen wollen, bezieht sich über das Prinzip der Versuchung bei den Gläubigen, beziehungsweise das Prinzip der Versuchung für die ganze Menschheit. Und ich nutze diesen Monat, um zu sprechen über eine Versuchung, eine spezielle, die Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in der Zeit der Sahaba auch in dem Monat von Sha'ban erlebt hat. Und zwar, dass Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam die Qibla von Jerusalem Richtung Mekka wieder ändern durfte. Liebe Geschwister, zum allerersten müssen wir wissen, dass diese Dunya eine Dunya der Versuchung und der Prüfung. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Prüfungen gemacht, damit er den Gläubigen prüfte, seinen Glauben. Und diese Prüfungen gehen teilweise mit Gaben, teilweise mit Erschwernissen. Somit lässt sich der Gläubige mit den Gaben, die er von Allah bekommen, prüfen, dass seine Dankbarkeit in Erscheinung kommt. Und genauso auch mit dem Erschwernis. Weil nur durch die Erschwernisse lässt Allah subhanahu wa ta'ala von dir die Geduld herausbringen. Und genauso wie die Gaben und die Prüfungen, die Gaben und die Versuchungen und die Erschwernisse eine Prüfung für den Gläubigen, sind wir genauso auch eine Prüfung für die Ungläubigen. Somit lässt sich durch die Gaben für die Ungläubigen der Geiz und die Hochmut und die Arroganz und die Unterdrückung anderer erscheinen. Aber wenn die Erschwernisse bei denen kommen, dann kommen noch andere Charakterzüge, ähnlich wie die Undankbarkeit, die Empörung, der Zorn und subhanallah, einige wollen Allah zur Rechenschaft ziehen, warum die krank geworden sind oder arm geworden. Liebe Geschwister, das lässt sich aus einem Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam feststellen, dass wir hier Gläubige sind, die größte, allergrößte Ni'ma sein darf. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wunderlich ist die Lage eines Gläubigen. Alles, was ihn trifft, ist gut für ihn. Und das ist wahrlich nur für einen wahren Gläubigen. Wenn ihn was Gutes trifft, dann lobt ihr Allah und zeigt Dankbarkeit. Und das ist gut für ihn. Und wenn ihn etwas schwer trifft, etwas Erschwerendes, dann lobt ihr trotzdem Allah und zeigt Geduld. Und das ist auch gut für ihn. Liebe Geschwister, unser Imam hat einen schönen Satz auf Arabisch erwähnt. Hätte ich gerne die Worte dafür gefunden, um es auf Deutsch richtig zu übersetzen. Aber ich versuche es teilweise. Er hat gesagt, wisse im Arabischen, Al-Mihna ist das Erschwernis. Zwischen einem Mihna und einem Mihna entsteht eine Minha. So ein Wortspiel. Eine Minha ist eine große Gabe. Zwischen Erschwernis und Erschwernis kommt Al-Yusr. Die Erleichterung zwischen einem Stein und einem Stein, zwischen Zachra und Zachra kommt eine Sahra. Zwischen einem Stein und einem Stein entsteht eine Blume. Und zwischen eine Madarra und Madarra, Madarra ist ein Schmerz. Zwischen einem Schmerz und einem Schmerz entsteht eine Masarra. Und Masarra ist eine Freude. Welch eine schöne Aussage haben wir heute mitgenommen. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt im Koran genau diesen Fall, dass jeder von uns guckt, geht ihm gut, heißt es, Allah liebt mich? Geht mir schlecht, heißt es in etwa, Allah mag mich nicht oder hasst mich? Schau mal, was Allah subhanahu wa ta'ala schön schildert im Koran. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ. Und wahrlich, wenn der Mensch, wenn Allah den Menschen prüft, und somit ihm seine Versorgung breit und schön gegeben hat, der sagt, mein Herr hat mich geehrt. Und wenn der Mensch von seinem Herrn wiederum geprüft wird, dass seine Versorgung eng wird, sei es körperlich oder geistig oder von den finanziellen oder familiären, wie auch immer. Und so wenn der Mensch von seinem Herrn geprüft wird und somit seine Versorgung für ihn eng gemacht wird, der sagt, oh mein Herr hat mich erniedrigt. Allah sagt wiederum danach, keineswegs. Weder die Gaben sind eine Ehre für dich, noch die Erschwernisse sind eine Beleidigung für dich, sondern beide gelten als eine Prüfung, damit der Gläubige entsprechend die Dankbarkeit oder die Geduld von sich herausbringt. Oder dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Hujja bekommt, eine Hujja hat, einen Beweis hat am jüngsten Tag gegen diejenigen, die ungläubig waren und waren entweder undankbar oder arrogant oder empört. Liebe Geschwister, somit möchten wir dieses Ereignis der Qibla wechseln zum Anlass nehmen, um diesen Beispiel noch zu festigen. Ihr wisst, Allah subhanahu wa ta'ala hat vor uns etliche Generationen und Menschen geprüft. Und die eine, die am meisten, häufigsten und schwersten geprüft war, ist die Generation des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Sahaba und auf der ganzen oberen Spitze der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihr wisst, ungefähr 3 Jahre bevor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nach Medina ausgewandert ist, hat er die Geschichte von Isra und Mi'raj erlebt, wo Allah subhanahu wa ta'ala ihm die 5 Gebeten auferlegt hat. Und am Anfang war die Qibla Richtung Jerusalem, Beit al-Maqdis. Und Rasulullah hat ja in Mekka gelebt. Und Mekka ist ja südlich. So dürfte Rasulullah Richtung Jerusalem beten, aber er betet Richtung Mekka und dahinter ist Jerusalem. So hat Rasulullah die beiden Qibla in einem Gebet schon vor sich gehabt. Und Rasulullah war glücklich damit und alle Sahaba. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat es angeordnet, dass sein Prophet auswandert nach Medina. Das Problem nun, die Medina liegt nördlich. So wenn Rasulullah in Jerusalem beten will, bleibt Mekka hinter sich, hinter seinem Rücken. Und Rasulullah war schwerst betrübt. Allah beschrieb das auch im Koran. Er sagte, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Wir sehen wohl, wie dein Gesicht, deine Blicke sich nach der Qibla von Al-Masjid al-Haram sehnt. Wir sehen das vom Himmel aus, wie du dich danach sehnst. Wir werden dir eine Qibla geben, mit der du zufrieden bist. Das Problem war allerdings genau dieser Fall, eine Prüfung für die Gläubigen, für die Ungläubigen, für die Munafiqun und sogar für Ahl-Kitab, die Juden, die mit Rasulullah in Medina gelebt haben. Ein Ereignis, alle waren geprüft. Die Gläubigen waren geprüft, um zu gucken, werden sie sagen, wer es eigentlich für sie immer bekannt war. Und sie sagten, wir hören und wir gehorchen. Somit waren die Gläubigen geprüft. Und sie haben diese Prüfung bestanden. Die Juden, diese Stämme um Medina herum, waren auch damit geprüft. Wisst ihr, was die gesagt haben? Die sagten, ja, dieser Prophet hat seine Qibla geändert. Er hat die Qibla der Propheten vor ihm geändert. Das heißt, er kann kein wahrer Prophet sein. Wie kann er die Qibla aller Propheten vorher ändern? Das heißt, sie haben in der Prüfung schon durchgefallen. Sie sind in dieser Prüfung durchgefallen. Die Muschrikin sogar von Mekka waren auch dadurch geprüft. Die sagten, er ist wieder zu unserer alten Qibla zurückgegangen. Er betet jetzt nicht mehr die Qibla von den Yahud, so haben die gesagt, sondern der betet wieder in der Qibla von den Arabern, Mekka, und deswegen bald wird er sogar unsere Religion zurücknehmen. Und sie haben auch in der Prüfung nicht bestanden. Und die Heuchler, diese Munafiqun, die besonders in Medina erschienen sind, natürlich erst nach der Auswanderung, weil vorher entweder bist du ein Gläubiger und du erträgst alle Erschwernisse auf diesem Weg für Allah und seinen Gesandten, oder du bist eh gar kein Gläubiger und keiner kann dir was sagen. In Medina wurde der Islam stark, deswegen sind die Munafiqun erschienen. Und die wurden somit auch geprüft. Sie sagten, dieser Prophet weiß nicht, welche Qibla er folgen soll. Nach Mekka oder nach Jerusalem, das kann er auch nicht wahr sein. Und sie haben behauptet, alle die Gebete, die sie damals gemacht haben, sind eh unangenommen von Allah. Sie waren eh falsch und einige wollten auch den Islam verlassen. Aber die Gläubigen, wie wir gesehen haben, sie haben diese Prüfung bestanden. Sie waren wie das Herz eines einzelnen Mannes. Sie haben alle gesagt, wir hören und wir gehorchen. Sogar wie es in der Überlieferung stand, wo Rasulullah die Ayat bekommen hat, so wir werden dir eine Qibla geben, mit der du zufrieden bist, so strenge dein Gesicht an Richtung Mekka. So hat sich Rasulullah entsprechend hingewendet und die Gläubigen mit ihm. Einer von den anwesenden Sahaba, er hat mit Rasulullah Asr gebetet, so wie es normal war. Er ist danach rausgegangen, die Ayat sind gekommen, dass man die Qibla ändert. Er geht weiter und er findet gerade eine Moschee oder rufen eine Moschee dort. Die haben noch gebetet, in welche Richtung? In der alten Richtung.
Der sagte zu ihnen, ich habe mit Rasulullah gerade in der anderen Qibla gebetet. Beziehungsweise ich habe die Qibla gehört, sie wurde geändert. Sofort und an die Stelle ging der Imam von der Qibla zu der anderen und die Gläubigen von ihrer Stelle haben sie sofort die Qibla geändert und so weiter gebetet. Und diese Moschee, die existiert noch bis jetzt, sie wurde genannt die Moschee mit den beiden Qibla. Weil in dem einen gleichen Gebet, die zwei ersten Raka'a waren Richtung Jerusalem und die zwei letzten wurden Richtung Mekka gemacht. Allah sagte daraufhin, und wir hätten doch euer Glaube nicht verloren gehen lassen. Wir würden niemals euer Gebet zunichte machen, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist mit den Menschen barmherzig und gnädig. So, warum, ja Rasul, ja Allah, ist das so gewesen? Allah berichtete seine Propheten davon. Sogar auch von vorher. Bevor dieser Befehl gekommen ist. Und das ist ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Allah sagte zu ihm, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. Da werden die Leichtsinnigen unter den Menschen sagen, warum hat er seine Qibla geändert? Das war bevor die Qibla überhaupt geändert wurde. Sprich, Allah ist gehört, der Osten und der Westen. So, überall, wo ihr euer Gesicht anstrengt, dort ist auch Allah. Das heißt, man kann auch dort Allah anbeten. Und tatsächlich ist es so geworden, dass die Leute später gesagt haben, genau die Worte, die Rasulullah im Koran erwähnt bekommen hat. Was das zu bedeuten hat, ist, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ein wahrer Gesandter von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Man könnte sich dann fragen, hinter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das Verborgene? Wie geht das, dass er das gesagt hat? Seine wichtige Aqida-Angelegenheit, die wir hier kurz erwähnen. Der Ghaib, das Verborgene, liebe Geschwister, teilt sich zu zwei Arten. Das absolute Verborgene in seinen fünf Abschnitten, die gehören nur Allah subhanahu wa ta'ala definitiv. Nur in seinem Wissen, die hat Allah subhanahu wa ta'ala am Ende von Surat Luqman erwähnt, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, Allah kennt ja die Zeit der Stunde und er lässt den Regen herabsenden, natürlich wann er will und wie er will und die Menge, die er will. Und er weiß genau, was ihm denn im Mutterleib ist. Und genauso auch, was jede Seele am nächsten Tag yani zu sammeln pflegt. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß auch am besten, wann jede Seele und wo auch sie stirbt. Diese fünf Dinge über das Verborgene, die obliegen nur in Allahs Hand. Aber Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt eine andere, zweite Form des Verborgenen. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet darüber oder erzählt darüber, wem er will, von seinen Dienern, von den Propheten, damit sie die Botschaft von ihren Herren überbringen und dass das auch als Zeichen für ihre Wahrhaftigkeit gilt. So wie Allah am Ende von Surat Al-Jin erwähnt hat, Alimul Ghaib, der Kenner des Verborgenen, er verrät niemandem davon, außer wem er will von seinen Propheten, damit sie wissen, dass das die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Liebe Geschwister, einige Beispiele, ist wie Adab al-Qabr, die Strafe vom Grab. Woher sollte Rasulullah, wie in dem Sahih Muslim, der Hadith von diesen zwei Leuten, die bestraft wurden im Grab, Rasulullah sagte, die werden für eine kleine Sünde bestraft. Und dann sagte, doch, das ist eine große Sünde. Der Erste ging wal'iyadu billah mit Lästern zwischen den Menschen, versucht Feindschaft zu stiften zwischen den Brüdern und Schwestern. Und der andere hat es sich nicht bereinigt oder gereinigt nach seinem Logam, beziehungsweise hat sich nicht versteckt, wenn er yani seine Geschäfte erledigt hat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beschrieb uns die Zeichen des jüngsten Tages und die Versuchungen, die auch da vorkommen und woher und wir sehen, wie die eins nach dem anderen auch stattfinden. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gab uns Details, Sachen über Jannah und was Allah für die Gläubigen dort vorbereitet hat, über Jahannam und was Allah dort vorbereitet hat für die Sünder. Und das ist alles ein Teil von dem von der zweiten Form des Verborgenen und diese Qibla ändern, dass Rasulullah darüber berichtet hat, bevor es gekommen ist, ist ein Teil von dieser Acht. Liebe Geschwister, unser Sheikh ist gekommen aus einer weiten Stadt. Ich erinnere mich, sie heißt Sulzbach.
Sulzbach.
Eine bekannte Stadt, eigentlich nicht für was Spezielles. Ich habe diese Stadt noch nie gekannt, aber außer das ist, was ich kenne, dass unser Imam dort ansässig ist. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala dort ihre Arbeit segnen. Unser Sheikh, alhamdulillah, gehört zu den bekannten Persönlichkeiten in der Da'wah in Deutschland. Möge Allah azza wa jalla ihre Moscheen dort segnen. Sie haben es geschafft, vor einigen Jahren ein großes Grundstück zu kaufen, über 2000 Quadratmeter. Sie haben es bebaut, bis jetzt sind die dabei. Er sagte, wir wurden verrückt von dem Ganzen, was die Behörden auf uns auflegen, an Auflagen und Gesetze. Sogar die Firmen, die was aufbauen, wollen sie sich einmischen, welche Firma was baut. Und wir sind gerade in 200.000 Euro Not. Das ist sozusagen, was uns noch vor unseren letzten Zielen bevorsteht. Und ich bin heute zu euch gekommen, so wie er es euch gesagt hat, voller Zuversicht. Er hat mir auch vorher gesagt, wir sind gekommen, wir wollen 200.000 Euro. Ich habe ein bisschen gelächelt. Aber ich habe ehrlich gesagt zu ihm, in unserer Gemeinde, inshallah, ich kenne nur das Gute. Und du hast mich gerade unterfordert. Ich dachte, du sagst 500.000, 1 Million Euro. Du bist nur 200? Deswegen, er denkt, ich habe darüber gelacht. Aber darüber habe ich nicht gelacht, sondern bin ich inshallah ta'ala trotzdem zuversichtlich. Er sagte, wie kann es sein, ihr habt es auch auf jeden Fall gesehen. Ja? Vor einer Woche oder ein bisschen 10 Tage, eine Kirche ist gebrannt, ein bisschen in der Decke wurde was verbrannt. Im ersten Tag schon 300 Millionen Euro wurden dafür schon gesammelt. Und nach ungefähr einer Woche sind die schon bei 800 Millionen geworden. Er sagte, wo sind die Muslime auf dieser Erde? Wo sind die? Obwohl diese Kirche dem Staat obliegt, er wird dafür investieren. Aber einmal ein Spendenaufruf für eine Aqida, wo wir wissen, die hat nicht ganz Hand und Fuß. Aber wir, alhamdulillah, Leute, die zu Tawhid aufrufen, zu wahren Aqida, zum Glauben, zum Iman aufrufen, wir dürfen nicht im Stich gelassen werden bei sowas. Liebe Geschwister, ich meinte, und das ist für euch inshallah ta'ala auch nicht fremd, wir befinden uns in einem Land der Nicht-Muslimen. Dieser Zusammenhalt wird von uns gefragt. Und jede Moschee, jeder Gebetsraum, der erbaut wird, wo Allahs Wort gedenkt wird, wo die Gebete verrichtet werden, wo unsere Kinder von der Zukunft dort ihre Ibadah, ihre Glauben lernen und ihre Gebete verrichten, außer dass der eine von euch oder der andere einen gewissen Anteil davon hat, entsprechend was ihr spendet und entsprechend auch seine Absicht und entsprechend seine Gefühle dabei. Liebe Geschwister, seid mit unseren Geschwistern, inshallah ta'ala, großzügig. Und was ihn auch noch heute gebracht hat, ist, dass wir ein Blog-Seminar haben. Wir werden inshallah ta'ala in den nächsten 3 Tagen verschiedene Themen behandeln. Es geht alles um die Aufgabe der Moschee in nicht-islamischen Ländern, welche große Aufgabe die Moscheen beizutragen haben für den Zusammenhalt der Muslime und das gute Gemeinsamleben auch mit den Nichtgläubigen und gleichzeitig die Rechte des gläubigen Muslims gegenüber seinem Bruder, vor allem in diesen Ländern, wo die Hände, die Unterstützung füreinander zeigen, auch leider manchmal begrenzt sind. Und es wird parallel dazu ein Kinderprogramm stattfinden. Das heißt, auch ein Seminar, wo ja Kinder was über Aqida, über Islam lernen wollen und würden. Der Imam Barakallahu Fi hat es genannt, ein Islam-Seminar auf eine Mahlzeit. Diese Speisen, diese Iman-Speisen, das ist eine Mahlzeit aus der Küche, das wird so metaphorisch genannt, aus der Küche von dem Koran und von der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. So, meldet eure Kinder, inshallah ta'ala, bei Bruder Khalid, der ist hier, oder bei den Brüdern, die von der Verwaltung sind, dass wir, inshallah, für sie einen schönen Programm machen. Es werden auch natürlich Aktivitäten für die, ein bisschen Spaß, Fußball wird auch angeboten, glaube ich, am Ende, am Sonntag. Und es werden auch einige Zeugnisse dafür weitergegeben, so pflegt inshallah ta'ala gemeinsam diese Projekte nach vorne bringen, als dass Allah Azza wa Jalla uns das wahre Leben beschert am jüngsten Tag. Und er ist wahrlich dazu fähig. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم عز وجل في هذه الجمعة أن يبلغنا رمضان وهو راض عنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم أعنا على صيام نهاره وقيام ليله واجعلنا فيه من المقبولين اللهم فرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب أمتنا واقض حوائجنا وحوائج السائلين اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اجعل جمعنا هذا مرحومة وتفرقنا من بعده معصومة لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا